Ja, heute starten wir in eine neue Predigtreihe, und zwar eine Predigtreihe durch das Markus-Evangelium. Höchst spektakulär, höchst spannend. Ich freue mich auf diese Zeit unglaublich, und ich habe heute die Ehre, mit euch die Einleitung zu machen. Ich lese zu Anfang unseren Text heute Morgen. Da heißt es in Markus 1, Vers 1, Anfang des Evangeliums Jesu Christi, des Sohnes Gottes. Der ganze Predigttext, aber ihr werdet merken, da steckt unheimlich viel drin, die Predigt wird nicht so kurz. Ja, das Markus-Evangelium. Ich weiß nicht, was du heute Morgen von mir erwartest, so jede Menge Fakten, Abfassungszeit, Abwasser, Empfänger, Umstände und solche Dinge. Quellen spielen bei Markus ja eine große Frage. Da wirst du vielleicht ein bisschen enttäuscht werden, aber ich glaube, dass es trotzdem gut ist, dich so mit ein oder anderen Fakten ein bisschen zu beschäftigen. Zu Anfang eine Frage an die Ältesten. Warum habt ihr das Markus-Evangelium ausgesucht? Fandet ihr gut? Eine super Begründung. Und ihr habt recht, es ist wirklich gut. Aber vielleicht fragst du dich auch, warum hat eigentlich Gott 4 Evangelien schreiben lassen? Warum hat er genau dieses Evangelium niederschreiben lassen? Warum heißt es Markus-Evangelium? Was wollte Gott eigentlich noch mitteilen, was wir nicht in einem schönen Lukas-Evangelium, wo die nette Weihnachtsgeschichte drin steht, schon alles finden? Warum will er, dass ich es heute lese? Welchen Gewinn soll ich daraus ziehen? Welchen Segen will Gott mir durch das Markus-Evangelium mitteilen? Diese Fragen sollten uns beim Lesen jedes Bibeltextes beschäftigen. Wenn du einen Bibeltext aufschlägst und liest, dann geh auf die Knie und bitte, Herr, warum soll ich heute diesen Text lesen? Was willst du mir sagen? Wie gesagt, ich werde euch nicht ganz verschonen können mit so einigen Fakten, aber ich glaube, was viel wichtiger ist, wenn wir verstehen, welche Geschichte hinter dem Markus-Evangelium steht. Warum Gott gerade einen Markus beauftragt hat, der ja gar nicht Markus hieß, dieses Evangelium zu schreiben. Warum wählt er diesen Mann aus? Natürlich schreibt oder redet der Heilige Geist. Aber der Heilige Geist ist ähnlich wie wir alle. Wenn wir etwas aufschreiben, wenn wir ein Buch schreiben sollen, dann suchen wir den Stift sorgfältig aus. Der, mit dem man gut schreiben kann. Und der Heilige Geist hat sehr sorgfältig den Markus als Schreiberling ausgesucht und hat gesagt, durch den und durch sein Leben kann ich die Botschaft, die ich weiterbringen muss, sehr gut weiterbringen. Und er wählt einen jungen Mann aus, einen jungen Mann wie vielleicht den Elias oder den David hier. Die haben ganz viel gemeinsam mit diesem Markus, werden wir gleich sehen, und sagt, ihr schreibt ein Evangelium. Und wisst ihr, was Gott dadurch macht? Er verändert diesen jungen Mann so derart, dass aus einem von dem mal es heißt, der taugt zu nichts, jemand wird, von dem Paulus sagt, er ist mir sehr nütze. Und darüber hinaus finden wir ihn in der Offenbarung hinterher als ein, als was finden wir? Markus in der Offenbarung wieder. Wahrscheinlich als eines der vier lebendigen Wesen. Denn die vier lebendigen Wesen tragen die Merkmale der vier Evangelisten. Und einer davon ist Markus. Ich traue mich, diese Gedanken kaum auszusprechen. Einer, der vielleicht in der Gemeinde in Jerusalem noch so ein bisschen daneben war, noch nicht so ganz durchgestartet hatte, wird beauftragt, ein Evangelium zu schreiben in seinem späteren Leben. Und wir finden ihn, dass seine Merkmale, die Merkmale seines Evangeliums im Himmel dazu da sind, um niederzufallen vor dem Thron Gottes und das Lob anzustimmen. Merkt ihr, wir beschäftigen uns nicht mit irgendeinem Evangelium. Wir beschäftigen uns nicht mit irgendeinem Buch, sondern wenn wir ins Markus-Evangelium gehen, dann wünsche ich, dass heute Morgen unsere Herzen so richtig anfangen zu brennen, dass heute Nachmittag niemand was anderes macht, als Markus zu lesen. Dass wir wirklich dann, dass die Predigt angekommen ist. Starten wir jetzt einfach so ein bisschen in das Formelle rein. Markus-Evangelium. Recht eigenartig. Was ist die Eigenart vom Markus-Evangelium? Habt ihr es in der letzten Zeit mal gelesen? Ist euch was aufgefallen? Wenn ihr das Markus-Evangelium hört, woran denkt ihr? Petrus. Wie bitte? An Petrus, sehr gut, hervorragend. Werden wir sehen, hat einen ganz großen Bezug zu Petrus. Was ist noch in Markus?
Es geht alles sehr schnell.
Es geht alles unglaublich schnell. Ja, das ist wirklich die Eigenart des Markus-Evangeliums. Es geht los, Evangelium von Jesus Christus, dem Sohn Gottes. Und dann geht's schon los. Johannes der Täufer, die ersten Wunder. In Kapitel 3 kriegt der Jesus schon die erste Morddrohung. Und dann sucht er seine Jünger. Und dann kommt Wunder auf Wunder. Und ja, es geht dann weiter in Kapitel 11 bereits mit der Leidensgeschichte. Und in Kapitel 16 ist schon alles vorbei. Es ist ein Buch, was ohne Schnörkel, ohne große Einleitung und ohne großen Abspann die großen Taten Jesu verkündigt. Corinna hat gesagt, es hat einen starken Bezug zu Petrus, das werden wir gleich noch sehen. Aber wenn ihr euch an Petrus Botschaft erinnert, die er Pfingsten bringt, da heißt es in Apostelgeschichte 2, Vers 22, Männer von Israel, hört die Worte. Jesus, den Nazaräer, ein Mann, der von Gott gegen euch erwiesen worden ist durch Machttaten und Wunder und Zeichen, die Gott in eurer Mitte tat, wie ihr selbst wisst. So beginnt er seine Predigt. Und das Markus-Evangelium ist genau die gleiche Predigt. Es geht um Wunder, um Machttaten, um die Taten Gottes. Und Markus schreibt sie auf, ohne großes Wenn und Aber. Jetzt kommen wir zu Markus, dem Verfasser dieses Evangeliums. Der, der die Machttaten aufgeschrieben hat. Wer ist das? Vor welch? Er ist kein Jünger gewesen. Er war nicht bei allem dabei. Und trotzdem wählt der Heilige Geist ihn aus, um aufzuschreiben. Wer ist Markus? Markus ist sein lateinischer Name oder sein griechischer Name. Er hieß eigentlich Johannes. Er ist Johannes Markus, der uns in der Bibel noch oft begegnet. Der Name Markus ist lateinisch und heißt der Hammer. Und wenn man sein Evangelium liest, dann ist das wirklich, als hätte einer Zimmermann mit dem Hammer Nägel eingeschlagen. Ein und noch ein und noch ein und noch ein. Und es geht Schlag auf Schlag. Eine Machttat Gottes nach der anderen. Ja, es ist echt ein Hammerbuch, was er geschrieben hat. Sein Name, Johannes Markus, wird uns berichtet in Apostelgeschichte 12, Vers 12. Er war Sohn der Maria, bei der der Hauskreis der Gemeinde von Jerusalem stattfand und die Gebetsstunde. Erinnert euch an die Predigt zu Neujahr über Apostelgeschichte 12. Da kam im Vers 12 genau vor, dass Petrus zu dem Haus der Maria geht und da heißt es, der Mutter des Johannes mit dem Beinamen Markus, wo viele versammelt waren und beteten. Markus, Johannes Markus, ein junger Kerl aus Jerusalem. Jetzt wissen wir, wo er geboren ist. Und bei ihm daheim war Hauskreis. Ich habe eben gesagt, zwei junge Männer wie Elias und David. Bei euch auch, ne? Hauskreis, da trifft man sich zum Beten. Ja, und der Kerl hatte auch noch berühmte Verwandtschaft. Er war ein Vetter, andere Übersetzungen, Luther übersetzt mal Neffe von Barnabas. Das findet man in Kolosser 4, Vers 10. Wenn er ein Neffe oder Vetter von Barnabas war, war Markus Levit. Zum Dienst berufen, zum Dienst am Haus Gottes. Interessanterweise, merkt ihr jetzt, beginnt das Ganze schon ineinander zu greifen, ist sein Evangelium das Evangelium, was in den Himmel bei den vier lebendigen Wesen mal durch dieses Wesen wiedergegeben wird, mit dem Aussehen eines Stieres. Warum? Weil Markus sein Evangelium geschrieben hat über den Diener. Er, der Levit, der berufen war zum Dienst am Haus Gottes. Wie fein Gott den Schreiber ausgewählt hat. Unglaublich. Berühmte Verwandtschaft führt noch nicht dazu, dass wir ein berühmtes Leben haben. Markus war scheinbar in dieser Gemeinde so drin. Ja, er hat so vieles mitgekriegt. Er hat wahrscheinlich auch vieles erlebt, was Jesus in Jerusalem getan hat. Manche Ausleger meinen sogar, dass sein Vater der war, dem der Obersaal gehörte. Wir finden in der Bibel dazu keine Beweise. Deshalb möchte ich die Äußerung nur sagen, manche meinen das, weil es heißt, ein bestimmter Mann oder ein bestimmter Saal, also der Jesus scheint mit dem schon Absprachen gehabt zu haben und die Jünger wussten, worum es geht und wahrscheinlich auch Markus, um was es geht. Es könnte sein, dass so ist, die Beweise sind aber, finde ich, sehr dürftig. Aber was wir wissen, war Markus, und ich glaube, da sind sich alle Ausleger einig, ich habe also viele gelesen, auch zu recherchieren, muss ich ehrlich sagen, das Wissen ist nicht alles von mir. Ich sage nur kurz meine Quellen, das ist Rienecker Bibellexikon, die Wuppertaler Studienbibel, der Wallwort, was die Bibel lehrt und Thomson Studienbibel. Vielleicht noch die Bibel im Grundriss. Wer diese Bücher hat, wird das bestätigt finden. Aber die Ausleger sagen, Markus war der Mann, der im Markus-Evangelium alleine vorkommt und der, als der Herr Jesus verhaftet worden ist und alle ihn verlassen haben, alle Jünger, alle Mitläufer, alle, gibt es einen Jüngling, der will wissen, was da passiert. Der war auf Action aus. Der hat gesagt, ich will sehen, was passiert. Und er läuft im Schlafanzug los, hinter Jesus her. Und die Soldaten sagen, wer ist denn das? Und wollen den greifen. Und dann lässt er, ich hoffe, dass nur der Bademantel war oder vielleicht war es auch der Schlafanzug, sausen und läuft in der Unterhose weiter. Das war Markus. Warum war das Markus? Kein anderer Jünger da, kein Mitläufer, kein nichts. Alle haben ihn verlassen. Da steht nicht alle Jünger, sondern alle haben ihn verlassen. Nur der junge Mann ist da und die Soldaten. Die Soldaten werden kaum Beiträge zum Evangelium gebracht haben. Also kann nur der junge Mann berichten, was passiert ist. Und damit steht Markus fest. Jemand, der vielleicht so dabei war bei dieser Freikirche, dieser Untergrundkirche, das hat irgendwie gekribbelt, der auch so ein bisschen ergriffen war, der so ein bisschen gesagt hat, ja, da ist schon was dran, aber na, so ganz, ich weiß nicht. Und er läuft hinterher. Und dann kommt es im Haus der Mutter dazu, oh, es wird eine Missionsreise geplant. Es gibt Leute, die diese Botschaft rausbringen wollen. Und Markus denkt, ideale Gelegenheit, da gehe ich mit. Da ist Action angesagt, da kann ich was erleben. Er geht nicht mit als Evangelist, sondern wir lesen, dass er mitgeht als Diener, Levit, als Knecht, als Kofferträger oder als Türaufhalter oder als Assistent, der schon mal das Mittagessen bereitet, während Paulus und Barnabas predigen, der ihnen die Schiffskarten bucht oder sonst was, aber der sagt, super Gelegenheit mal rauszukommen, man muss doch die Welt sehen als junger Kerl. Und er geht mit. Und dann wird es etwas eng. Dann merkt er, oh, ein bisschen zu viel Action. Ein bisschen zu viel Spannung hier. Es geht plötzlich um Verfolgung. Und da gibt es Leute, die werfen nicht nur mit Tomaten und Eiern. Da fliegen Steine. Und Markus kneift. Und wir lesen, dass er nicht durchhält, und in Perge in Pamphylien umkehrt. Apostelgeschichte 13, Vers 13. Zur zweiten Missionsreise, die einige Jahre später beginnt, nimmt Barnabas Markus trotzdem wieder mit. Es kommt dadurch zu einer Missstimmung zwischen Paulus und Barnabas, oder sie sind zumindest unterschiedlicher Meinung. Aber Barnabas nimmt Markus wieder mit. Er nimmt ihn an die Hand. Der Sohn des Trostes, Barnabas, der nimmt sich des Markus an und sagt, hey, komm mit. Und wir finden ihn später, dass Paulus, der gesagt hat, der ist mir nicht nütze, dass der von ihm schreibt, hey, Timotheus, bring unbedingt den Markus mit zu mir nach Rom, wo ich in Haft sitze, wo die Luft wirklich dünn ist, und Markus kommt. Und da heißt es, dass Paulus über ihm sagt, denn er ist mir nützlich zum Dienst. Was wird passiert sein? Was wird passiert sein in dem Leben von dem Markus? Er ist nicht nur in Rom bei Paulus. Er ist auch in Rom bei Petrus. Ich weiß nicht, ob das die gleiche Zeit war oder wie das zeitlich ineinander spielt. Das habe ich nicht eindeutig rausfinden können. Tut mir leid. Aber was ich finde, ist, dass Petrus schreibt in 1. Petrus 5, Vers 30, es grüßt euch die Miterwählte, damit ist die Gemeinde in Rom gemeint. In Babylon schreibt er, alles ein bisschen verschlüsselt. Ihr merkt, wie gefährlich die Situation war. Er kann nicht offen schreiben. Und dann sagt er einen offen. Und Markus, mein Sohn. Viele denken, und ich denke, dem können wir uns anschließen, dass vielleicht Petrus sein geistlicher Vater geworden ist. Der ihn durch den Durchbruch ermöglicht hat. Der geschafft hat, ihn vom Abenteurer zum Diener im Reich Christi zu machen. Merkt ihr, welche eine Lebensgeschichte Markus hat? Entdeckst du deine wieder? Meine kann ich wieder entdecken. Welchem jungen Mann geht es anders? Man ist angetan davon, ja, was die Eltern so glauben und machen und so, daheim und so. Man sieht, oh, da ist schon was dran, man glaubt es auch so ein bisschen. Aber die Action steht im Vordergrund. Man glaubt, um in den Himmel zu kommen. Die Fahrkarte muss man doch gelöst haben. Und dann ist gut sein. Und dann Missionsreise. Dann wollen wir was erleben. Erste Mal von daheim raus bin ich gekommen. Missionseinsatz in Österreich, Kindberg. Da Zell, ne, Bruck an der Mur. Mit der Bibelschule Wiedenest. Ideale Gelegenheit, mal rauszukommen. Da gehen wir hin. War ich da nichts anderes wie Markus. Und dann kommen Menschen, die einen an die Hand nehmen, die einen mitnehmen und die einem erklären, warum bin ich bekehrt? Nicht, um in den Himmel zu kommen. Das ist eine Folge, das ist wahr. Aber an keiner Stelle in der Bibel und in den Evangelien finden wir, du bist bekehrt, um in den Himmel zu kommen. Sondern du bist bekehrt, um 1. Thessalonicher 1, Vers 9. Wir sind bekehrt, um dem lebendigen Gott zu dienen. Und so wird Markus zu einem Diener. Und Markus wird herausgenommen aus seinem Lebenslauf und schreibt ein Evangelium über den Herrn Jesus als den Diener. Er ist bei Petrus in Rom und damit sind wir schon bei der Abfassung des Markus-Evangeliums. Und die alten Kirchenväter wie Papias, Irenäus, Clemens von Alexandrien und später auch noch der Eusebius sagen alle, dieses Evangelium ist das Markus-Evangelium. Das Markus-Evangelium wurde geschrieben ungefähr 60, 65 nach Christus, manche sagen auch vielleicht noch 70. Und diese Kirchenväter sind ja im ersten, zweiten Jahrhundert, also im zweiten Jahrhundert, von 100 bis 200 haben die gelebt. Und damals war schon klar, das ist das Evangelium von Markus. Warum? Weil es nicht drüber stand. Es beginnt Anfang des Evangeliums Jesu Christi. Die Überschrift hat man später dazu gesetzt. Es ist von Markus. Markus schreibt dieses Evangelium und da ist sich die ganze Kirchengeschichte berichtet, dass die damals auch Zeitzeugen waren, außerbiblische Zeugnisse und sagen, das hat er diktiert bekommen von Petrus. Petrus ist der, der ihm die Informationen gegeben hat und der ihm, man vermutet vielleicht, dass sogar Mitschriften von Petrus Predigten teilweise waren. Interessant. Total interessant. Warum? Weil Petrus in diesem Evangelium ganz anders dargestellt wird wie in den anderen Evangelien. Es gibt kein Evangelium, wo so viel Schlechtes über Petrus steht und so wenig Gutes wie Markus' Evangelium. Er selbst hat sich sehr demütig zurückgenommen, seine Fehler offen zugegeben, Aber das, was er Gutes getan hat, kommt sehr kurz. Es kommt auch mal vor. Es kommt vor, dass er sagt, du bist der Christus. Dass er das ist. Aber ansonsten sieht es nicht gut aus für Petrus im Markus-Evangelium. Warum? Weil er selber der Diktierende war. Aber auch Markus hat selber geschrieben. Einige Dinge, wo seine Sachen, die er erlebt hat und durch die er gegangen ist, vorkommen. All das zusammen natürlich vom Heiligen Geist getrieben, aber durch menschliche Kanäle aufgeschrieben. Und der Heilige Geist sucht aus, wer schreibt. Gut, Markus schreibt das Evangelium auf. Er bekommt vieles von Petrus diktiert. Und ja, er schreibt ein Evangelium. Für wen eigentlich? Worum geht es ihm? Ich würde ihn mal so gern fragen, Markus, warum schreibst du? Hast du als junger Mann in Rom nichts anderes zu tun? Was ist dein Anliegen zu schreiben? Und er wird sagen, ich schreibe für die Gemeinde in Rom. Ich schreibe ein seelsorgerliches Evangelium für die Gemeinde in Rom. Ich weiß gar nicht, ob er sich bewusst war, dass er ein Evangelium schreibt. Ich weiß nicht, ob die anderen drei schon geschrieben waren. So genau habe ich nicht recherchiert. Er schreibt einfach ein Buch. Er nennt es Evangelium. Aber ob er diesen Blick gehabt hat, was das bedeutet? Warum schreibt Markus ein Evangelium, seelsorgerlich für die Christen in Rom? Die Christen in Rom hatten die gute Nachricht bereits von Paulus gehört. Im Römerbrief, Kapitel 1, Vers 8, finden wir, dass sie gläubig geworden waren an den Herrn Jesus. Aber dass es in ihrem Leben nicht immer bergauf gegangen ist, sondern Zweifel da waren, was ihre Errettung, was dieses Evangelium betraf. Interessant ist, dass Paulus den Römerbrief schreibt und sagt, ich möchte euch ein wenig das Evangelium mitteilen. Interessant, oder? Menschen, von denen er in Kapitel 1, Vers 8 sagt, sie sind gläubig, denen will er jetzt das Evangelium mitteilen. Warum? Und Markus setzt sich hin und schreibt ein Buch und nennt es Evangelium. Hä? Läuft da was schief? Wir werden uns gleich noch Gedanken darüber machen. Aber Markus merkt, da sind Christen, deren Glaube droht irgendwie abzukippen. Die werden irgendwie kühl. Die werden irgendwie nicht mehr brennend. Etwas, was er aus seinem eigenen Leben kannte. Und dann setzt er sich hin und schreibt ein Evangelium. Er schreibt auf, wie der Herr Jesus war. Er schreibt die Machttaten des Herrn Jesus auf. Wie ein guter Hirte teilt er ihnen mit, was ihrem Leben hilft. Nämlich der Blick auf den Herrn Jesus. Wer er war, wie er war. Und wie er Menschen rettet. Rettet nicht nur von Schuld und Sünde, sondern auch rettet aus Versuchung, rettet aus notvollen Umständen. Und wenn wir schauen, was der Inhalt vom Markus-Evangelium ist, da kommen wir jetzt gleich zu, dann werden wir sehen, genau das trifft's. Genau diese Dinge stehen im Markus-Evangelium, um Menschen zu zeigen, der Herr Jesus will Retter deines Alltags sein. Er will Herr deines Alltags sein. Er will aus dir einen Menschen machen, der den Sinn seines Lebens schafft. Und Markus stellt den Herrn Jesus als den Diener der Menschen vor, um aus gläubigen Menschen zu machen, die bekehrt sind, um selbst dem lebendigen Gott zu dienen. Der Jesus als Diener damit die Leser Diener werden. Geschrieben von einem Diener. Wenden wir uns jetzt dem Inhalt zu. Hauptthema. Thema des Markus-Evangeliums. Jesus Christus, der gehorsame Knecht Gottes und unermüdliche Diener der Menschen. Ich könnte euch jetzt jede Menge Stellen, habe ich mir aufgeschrieben, wo das rauskommt im Markus-Evangelium. Die Zeit reicht aber dafür nicht, aber wir haben noch. Schlüsselvers vom Markus-Evangelium, den müssen wir heute Morgen auswendig lernen. Markus 10, Vers 45 schlagen wir auf. Und wir lernen ihn bitte. Dieser Vers muss bei jedem Predigt uns präsent sein. Da heißt es, denn der Sohn des Menschen oder auch denn auch der Sohn des Menschen ist nicht gekommen, um bedient zu werden, sondern sein Leben zu geben als Lösegeld für viele. Wisst ihr, das ist nicht nur der Schlüsselvers. Es gibt ganz viele Einteilungen für das Markus-Evangelium. Ich werde gleich auch noch ein bisschen ausführlichere vorstellen. Aber das ist die Einteilung für das Markus-Evangelium grob. Markus-Evangelium hat zwei Teile. Der erste Teil, der Herr Jesus als Diener, Kapitel 1 bis 10. Da stehen seine ganzen Machttaten, seine ganzen Wunder, seine Predigten, all das, was er für die Menschen getan hat, als er über diese Erde gegangen ist, was er für die Jünger getan hat. Und in Kapitel 11 bis 16 geht es, sein Leben zu geben als Lösegeld, die Passionsgeschichte. Grobe Einteilung vom Markus-Evangelium, niedergeschrieben schon im Schlüsselvers. Ich bin nicht gekommen, um bedient zu werden, sondern mein Leben zu geben als Lösegeld für viele. Grundgedanken. Warum schreibt Markus so, wie er schreibt? Nochmal. Und zwar ein bisschen beleuchtet vom Inhalt. Wir haben gesagt, Markus war bei Petrus. Und Petrus schreibt einen ganz interessanten Vers über den Herrn Jesus und über seine Lehrtätigkeit, also die Lehrtätigkeit von Petrus selber, wie er den Herrn Jesus verkündigt hat. Da heißt es in 2. Petrus 1, Vers 16, denn wir sind nicht klugen Fabeln gefolgt, da wir euch kundgetan haben die Kraft und Zukunft unseres Herrn Jesus Christus, sondern wir haben seine Herrlichkeit gesehen. In der Apostelgeschichte 2,22 hat er gesagt, wir haben seine Machttaten verkündigt. Also nicht Fabeln, nicht Ideen, nicht Hirngespinste, sondern was sie gesehen haben. Seine Herrlichkeit, dort auf dem Berg der Verklärung, seine Herrlichkeit, wie er am Kreuz gestorben ist, seine Herrlichkeit in seinen Machttaten und die haben sie weitergegeben. Petrus ist Zeuge der Kraft des Herrn Jesus geworden und davon spricht das Markus-Evangelium vom ersten bis zum letzten Vers. Es geht darum, den darzustellen, von dem die Bibel sagt, dass ihm die Gewalten und Kräfte untertan sind. Schreibt Petrus übrigens in seinem ersten Brief, Kapitel 3, Vers 22. Und durch dem uns Kraft gegeben ist und alles, was nötig ist, zu einem Leben in göttlichem Wandel. 2. Petrus 1, Vers 3. Da wir seine göttliche Kraft uns alles zum Leben und zur Gottseligkeit geschenkt hat, durch die Erkenntnis dessen, der uns berufen hat, in seine Herrlichkeit und Tugend. Bei niemandem anders, also ich glaube, bei Paulus ist mir es noch nie so aufgefallen, diese Kraft, diese Machttaten, diese Herrlichkeit. Und wenn du mal die Petrusbriefe daraufhin durchliest und dann das Markus-Evangelium, dann ist das ein Guss. In 1. Korinther 4, Vers 20 sagt allerdings auch Paulus, das Reich Gottes besteht nicht im Wort, sondern in Kraft. Und das Markus-Evangelium ist ein Zeugnis der Kraft Gottes. Es geht nicht um die Verbreitung einer neuen Weltanschauung oder Ethik, sondern es wird gezeigt, wie die Kraft Gottes in uns Menschen wirkt und wie sie unser Verhältnis zu Gott bestimmt und uns gewinnt und uns zu Dienern macht. Es gibt ein ganz markantes Wort, was immer wieder im Markus-Evangelium vorkommt. Weiß einer, was immer wieder vorkommt? Alsbald, sogleich, sind Worte, die hetzen. Auf dem Markus-Evangelium steht nicht der Aufkleber, hetz mich nicht, sondern da wird gehetzt. Das Markus-Evangelium, fast jeder Vers beginnt mit und sogleich, und alsbald, und. Da sagst du, wenn der meinen Deutschlehrer gehabt hätte, da wäre überall ein roter Strich dran, Wiederholung. Stilbruch. Nein, der Markus zeigt, es ist keine Zeit da. Der Jesus hatte keine Zeit zu verlieren auf der Erde. Er musste ans Kreuz. Und Markus zeigt seine Machttaten, eins nach dem anderen. Und es geht auf das Ziel zu. Der Diener gibt sein Leben als Lösegeld für viele. Und interessanterweise ist das nicht nur Markus-Stil, sondern auch Petrus-Stil. Wenn man die Jünger anschaut, oder wenn wir das Petrus-Evangelium, Petrus-Briefe anschauen, wie er an die Jünger schreibt, da sagt er, auch Jünger haben keine Zeit. Er sagt, es kommt der Tag des Gerichts. Es kommt die Zeit, wo wir ableben. Und dann das Gericht. Wir müssen wirken. Wir müssen darum. Und dann kommen seine Aufforderungen. Wir werden vielleicht gleich noch dazu kommen, wenn die Zeit noch reicht. Der Jesus als Diener, unermüdlich, ohne Rast, sogleich, alsbald, sogleich und. Dient den Menschen, um sein Leben zu geben als Lösegeld für viele. Das sind so ein paar Grundgedanken zu dem Markus-Evangelium. Schauen wir uns noch ein paar Besonderheiten an. Wie diese Grundgedanken Gestalt annehmen und wie sie zu einem ganz besonderen Evangelium führen. Markus ist das kürzeste Evangelium, 16 Kapitel. Warum? Keine Zeit. Keine Zeit zu verlieren. Das, was nötig ist, steht drin, damit du und ich ein Leben leben, was auf diesen Zeitpunkt hingehen, wo wir beim Herrn Jesus sind. Wir haben keine Zeit zu verlieren. Das schreibt ein junger Mann, der gesagt hat, erstmal Abenteuer. Aber der verändert worden ist. Der nicht gesagt hat, das war eine gute Zeit, das braucht mal jeder Mensch, jeder junge Mann muss mal rauskommen. Wo steht das in der Bibel? Man hört es immer wieder. Steht nicht in der Bibel. In der Bibel schreibt der Mann, der mal rauskommen wollte, keine Zeit, 16 Kapitel, das, was nötig ist. Es geht drum, es kommt der Tag, wo der Jesus wiederkommt. So lange wirken wir, so lange dienen wir und die Zeit nutzen wir. Markus ist das Evangelium, wo der Schwerpunkt die Wunder bilden. Nicht die Reden. Reden finden wir vier im Markus-Evangelium. Weiß jemand, wie viel Wunder? Im Markus-Evangelium finden wir 19 Wunder. 8 Wunder zeigen Jesu Macht über Krankheit. Was will Markus uns damit sagen? Krankheiten sind Bilder für die Sünde, für die Schuld, für die Missetaten. Wenn du mal Jesaja 53 liest, dann findest du, dass der Jesus nicht dafür gestorben ist, alleine, um deine Schuld zu bezahlen, sondern er ist gestorben, um unserer Missetaten willen wurde er zerschlagen. Die Strafe lag auf ihm. Unsere Krankheiten, unsere Leiden, unsere Missetaten, das wird alles sehr fein unterschieden. Und das alles trägt der Herr Jesus. Und so finden wir 8 Wunder, die unterschiedliche Aspekte zeigen, wie der Herr Jesus heilt und wovon er heilt. Dann kommen 5 Wunder, die zeigen Jesu Macht über die Natur. Warum wählt Markus die aus und schreibt sie auf? Die Naturgewalten, über die der Herr Jesus sich als Herr erweist, sind Bilder für Bedrohungen unseres Glaubens. Von innen oder auch von außen. Von innen Zweifel, von außen Druck. Druck, den auch Markus gespürt hat, als er ausgebüxt ist auf der ersten Missionsreise. Druck, von dem er aber erlebt hat, der Herr Jesus ist Herr darüber und er geht in seinem späteren Leben zu Paulus ins Gefängnis, zu Petrus ins Gefängnis und dient ihnen. Dann kommen 4 Wunder, die zeigen die Macht des Herrn Jesus über Dämonen. Und ich denke, das spricht davon, dass der Kampf eines Gläubigen nicht nur gegen Gewalten auf dieser Erde sind, sondern Gewalten und Mächte in der Himmelswelt und gegen die Beherrscher der Finsternis, gegen die geistigen Mächte der Bosheit, wie wir es lesen in Epheser 6, Vers 12. Dann kommen noch 2 Wunder, und damit haben wir 19 voll, die zeigen, wie der Herr Jesus Tote auferweckt. Sieg über Tod. Was hat das zu sagen? Schauen wir durch Markus' Brille, dann wird Markus sagen, ja, mein Leben war so tot, so fruchtleer. Ich bin mitgelaufen, aber es war nicht das Richtige. Und der Jesus hat mich zu Leben erweckt. Bekehren ist eine Sache. Wiedergeburt. Neues Leben. Das ist, worauf es ankommt. Und der Jesus schafft neues Leben, wo Tod ist. Und ich weiß, wenn ich hier die Augen zumache, wenn der Tag kommt, von dem Petrus immer gesagt hat, auf den leben wir hin, dann werde ich auferstehen. Dann werde ich dieses Leben haben. Ich habe erlebt. Und Petrus hat es mir gesagt, der Jesus ist Herr über den Tod. Dann könnte man auch über den Inhalt ein bisschen über Gliederung nachdenken. Ich lasse das jetzt weg, das feiner aufzugliedern. Erinnert euch nochmal an die zweifache Gliederung. Der Jesus gekommen als Diener, Kapitel 1 bis 10 und Kapitel 11 bis 16, wie er sein Leben gibt. Ich möchte noch einen letzten kleinen Abschnitt anführen. Der Auftrag und die Absicht des Markus-Evangeliums. Markus sitzt in Rom bei Petrus im Gefängnis und er will etwas schreiben, um die Gläubigen in Rom zu echtem Leben mit dem Herrn Jesus zu ermuntern. Und der Heilige Geist sondert ihn aus als Evangelist. Der Apostel Paulus oder Petrus waren Apostel. Sie konnten lehren. Sie konnten eine Botschaft weitergeben und sie thematisch aufbauen. Ne, der Römerbrief, der zeigt, dass unser Heil fest ist. Er fängt bei Abraham an und führt dahin, wie denn letztlich Gott uns erlöst, auch von unserem Leib des Todes. Markus wurde von Gott gebraucht, Evangelist zu sein. Und er hat nur das Leben des Herrn Jesus vor sich. Er darf keine Lehrmeinung da reinschreiben, sondern er muss Bericht erstatten. Und Markus berichtet von den Großtaten Gottes. Er legt den Schwerpunkt auf die Machttaten des Herrn Jesus. Ich bin diese Woche hergegangen, habe nochmal die ersten 10 Kapitel, wo der Jesus so Diener ist, durchgegangen und habe sie mal gelesen, als würde ich Markus sein. Als wäre ich jemand, der ja zu Hause so Mitläufer war, dann so ein bisschen abgestürzt ist und irgendwann von Gott gebraucht ist. Und wenn du dann liest, welche Wunder er benutzt, wie er sie zusammenschachtelt, welche zusammenstehen, welche er berichtet, welche er weglässt, die in anderen Evangelien sind, das ist bemerkenswert. Wie dieser junge Mann einfach den Herrn Jesus vorstellt, in seinen Machttaten, wie er Menschen verändert, wie er Wunder tut, wie er eingreift und wirkt. Und er ist kein Apostel. Er kann nicht sagen, so legt nun ab, so zieht nun an, so wacht endlich aus auf dem Schlaf. Er stellt nur den Herrn Jesus vor und das macht er so geschickt, dass wir eine Botschaft haben, die durchgängig ist durchs ganze Markus-Evangelium. Traumhaft schön. Markus, wir haben eben den ersten Vers gelesen, ist ein besonderes Evangelium und ich möchte noch 3 Punkte rausstellen. Markus beginnt mit dem Wort Evangelium. Anfang des Evangeliums. Markus hat eine Freudenbotschaft für die Gläubigen. Eine Freudenbotschaft. Warum? Wisst ihr, was Evangelium ist? Ich habe eben im Apps geredet, der sagt, es gibt auch noch andere Definitionen, aber ich habe im Rinecker gelesen, da gibt es einen Abschnitt über die Evangelien, den lässt er weg, und dann gibt es einen über Evangelium, der ist schon lang genug zu lesen. Aber Evangelium ist nicht nur, der Jesus gekommen, gestorben, um dich zu erretten. Das ist nicht das Evangelium. Evangelium kommt aus dem Kaiserkult. Wenn der Kaiser geboren wurde, wurde das vom Herold ausgerufen und es war Evangelion, Evangelium. Und wenn der Kaiser den Thron betrat, wurde das proklamiert und es war Evangelium. Und wenn der Kaiser in den Krieg zog, wurde das proklamiert und es war Evangelium. Und wenn er einen Sieg errungen hat, wurde das proklamiert und es war Evangelium. Und wenn der Kaiser ein Gesetz erlassen hat und gesagt, so soll es laufen, wurde das proklamiert und es war Evangelium. Und wenn der Kaiser selbst gestorben ist, wurde es proklamiert und es war Evangelium. Wenn du das Markus-Evangelium vor dir hast, dann mach hinter den ersten Vers einen Doppelpunkt. Es ist das Evangelium von Jesus Christus, dem Sohn Gottes. Doppelpunkt. Und dann verkündigt er die ganzen Machttaten. Du kannst einen zweiten Doppelpunkt setzen. In Vers 14 und 15, da heißt es, nachdem aber Johannes überliefert war, kam Jesus nach Galiläa, predigte das Evangelium des Reiches Gottes und sprach, die Zeit ist erfüllt und das Reich Gottes ist nahe gekommen, tut Buße und glaubt an das Evangelium. Doppelpunkt. Und dann geht's los. Erst hat er nur Johannes beleuchtet und dann beleuchtet er den Jesus. Machttat auf Machttat, die proklamiert wird. Markus ist so ein Herold, der das Evangelium bringt, der sagt, was der Herr, der Kaiser tut. Das ist das Markus-Evangelium. Es ist eine Freudenbotschaft. Unser Herr lebt, unser Herr handelt, unser Herr tut, unser Herr hat die Macht. Das Zweite, was ist, Markus verknüpft das Wort Evangelium mit einem Namen. Evangelium Jesu Christi, des Sohnes Gottes. Kein anderes Evangelium hat diese Überschrift. Es gibt ein zweites Evangelium, was die Überschrift Evangelium hat. Das ist das, welches? Matthäus-Evangelium. Evangelium des Reiches Gottes. Merkt ihr den Unterschied? Markus schreibt Evangelium Jesu Christi, des Sohnes Gottes. Er schreibt vom Kaiser. Und Matthäus schreibt das Evangelium vom Reich Gottes, vom Herrschaftsbereich des Kaisers. Wenn man das so ein bisschen aufspalten will, dann kann man sagen, Markus schreibt ein Wehrbuch. Wer? Eine Person. Und Matthäus schreibt ein Was-Buch. Es geht um das Reich. Und wenn man das Evangelium daraufhin mal durchgeht, ich will das nur ganz kurz mal anreißen, dann findet man ganz viele Fragen, die um den Herrn Jesus als Person geht und auch ganz viele Aussagen. Das beginnt zum Beispiel damit, dass der Vater im Himmel zu Anfang sagt, dies ist mein geliebter Sohn. Wer? Und dann kommt diese Frage, wer ist das eigentlich? Wer ist dieser, dass ihm auch Wind und Meer gehorchen? Ist er nicht der Zimmermann? Er ist der vom Tod auferstandene Täufer, sagt der Herodes. Andere, er ist der zurückgekehrte Elias. Er ist ein Prophet. Du bist der Heilige Gottes oder der Sohn Gottes, müssen selbst die Dämonen sagen. Seine Verwandten sagen, er ist von Sinn. Oder die Rabbiner sagen, er ist besessen. Petrus, von dem das Evangelium ja mitstammt, sagt, du bist der Sohn Gottes, du bist der Messias. Für Bartimäus ist er der Sohn Davids. Und so geht es weiter. Selbst Judas verrät ihn mit den Worten, du bist's oder er ist's. Ihn greifet. Wer ist der Herr Jesus? Das ist die große Frage im Markus-Evangelium. Und diese Frage stellt Markus nicht umsonst. Er hat Gläubige vor sich und sagt, ich muss ihnen erklären, wer Jesus ist. Entdeckst du dich wieder? Warum erklärt Markus Gläubigen, wer der Herr Jesus ist? Ich glaube, weil das das Problem jedes Gläubigen ist bis heute. Wir lernen den Herrn Jesus kennen als den Retter, der uns errettet hat, unsere Schuld weggenommen hat. Und im Laufe der Zeit verzerrt sich das Bild. Wir haben keine klare Vorstellung mehr, mit wem wir es zu tun haben. Das war das Problem bei den Römern und darüber hinaus bei uns allen bis heute. Das war die Intention, warum Paulus den Römerbrief schreibt und Markus das Markus-Evangelium. Beides für die Geschwister. Beides für Geschwister, wo der Fokus auf Jesus unscharf wurde. Wie ist es heute? In der Welt? Klar. In der Kirche? Klar. In Grassau? Haben wir noch den Fokus auf den Herrn Jesus, wie er ist? Sagst, bei uns passt alles. Ich möchte dich eins bitten. Hör mal deinen Gebeten zu. Hör mal zu. Mit wem redest du und wie redest du mit ihm? Worum bittest du ihn? Ist er wirklich der Herr, der dir die Krankheit schickt und der will, dass du drunter bleibst? Wie bittest du dann? Oder ist er der, der mir meine Wünsche erfüllt? Den brauche ich dann nur sagen, dann ist es so. Wer ist der Jesus? Ist er der, der wiederkommt, der gesagt hat, trachte zuerst nach meinem Reich, kümmere dich nicht um Geld. Schau dir doch mal dein Konto an und dann sag mir, ob du es glaubst. Wer ist er? Welchen Blick hast du auf ihn? Markus beantwortet die Frage und es kommen wunderbare Titel des Herrn Jesus in seinem Evangelium vor. Es ist der Menschensohn, der Gottessohn, der Messias, der König, der Sohn Davids, der Herr, der Heilige Gottes, der Prophet und der Lehrer. Und selbst in seinem letzten Lebensabschnitt am Kreuz sehen wir ihn als den Sohn Gottes, als den Sohn des Menschen und als den Messias. Wunderbare Titel, die er am Kreuz unter Beweis stellt. Wer ist der Herr Jesus? Wenn wir das Markus-Evangelium lesen, geht es um diese Frage. Hast du noch den richtigen Blick auf ihn? Wenn du das Markus-Evangelium liest, tu mir einen Gefallen und lese es nicht für Ungläubige. Wir müssen draußen die Menschen retten. Das Markus-Evangelium ist geschrieben für die Gläubigen in Rom, um zu begreifen, wer der Herr Jesus ist. Seine Machttaten. Natürlich trifft es auch die Menschen draußen, aber Adressaten sind die Gläubigen in Rom. Zum Schluss des Markus-Evangeliums, jetzt bin ich mit meinen Zetteln hier total am Ende, doch da ist der letzte, ist ein Jüngerbuch. Von Anfang an bis zum Ende ist im Markus-Evangelium der Jesus mit seinen Jüngern dargestellt. Ganz eng. In der Passionsgeschichte treten sogar die Volksmengen alle auf Seite und nur noch er und die Jünger stehen da, bis er in Kapitel 15 ganz alleine da ist. Und es kommt einem vor wie eine Katastrophe. Es ist ein Jüngerbuch. Welche Beziehung haben Jünger zu ihrem Herrn? Ich habe darüber eben schon viel gesagt, wo ich gesagt habe, es ist ein Jesusbuch. Wenn wir also in den nächsten anderthalb Jahren das Markus-Evangelium und in den Predigten erleben, dann wünsche ich uns, dass der Heilige Geist den Markus benutzt, um uns, den Herrn Jesus, wieder so lebendig vor Augen zu stellen und so klar, wie er wirklich war. Dass wir sehen, wir folgen nicht Fabeln, wir folgen nicht Ideen, sondern wir folgen jemandem, der Macht hat, der durchaus das ist, was er sagt. Und dazu wünsche ich uns Gottes Segen. Amen.